Oh Mann, es darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist mir das schon wieder passiert. Wieder habe ich das gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich habe es mir so fest vorgenommen. Beim nächsten Mal, wenn die anderen wieder anfangen, über die Politik zu lästern, dann laufe ich einfach weg, dann mache ich da nicht mehr mit. Und jetzt habe ich mich schon wieder anstecken lassen, wurde wieder mit hineingezogen, habe genauso mitgemacht. Dabei weiß ich doch, dass es nicht richtig ist. Dabei weiß ich doch, dass es nicht gut ist. Und ich wollte es doch nicht mehr machen. Und Mann, ich glaube, ich bin so ein schlechter Christ. Oder bin ich überhaupt Christ? Wenn mir das immer wieder passiert, dass ich Dinge mache, die ich eigentlich nicht will, die ich mir anders vorgenommen habe, bin ich überhaupt Christ? Habe ich dann überhaupt den Heiligen Geist? Oh Mann, ich fühle mich so schlecht. Ich schäme mich. Schon wieder ist passiert. Ich traue mich gar nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Die sind alle so viel besser. Die sind so viel frömmer. Die sind so viel heiliger wie ich. Denen passiert es nicht. Immer passiert es nur mir. Ich bin so ein schlechter Christ. Kennt ihr solche Gedanken? Ist euch auch schon mal so gegangen? Könnt ihr das ein bisschen nachempfinden? Diese Erfahrung, diese Enttäuschung, vielleicht sogar diese Verzweiflung. Paulus spricht in dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, ganz offen von dem, wie es ihm damit geht. Und dieser Bibeltext, den ich heute zugrunde lege, ist ein sehr langer Bibeltext. Römer Kapitel 7 und 8, einige Teile von 8. Mit Martin Sieler habe ich vor kurzem drüber gesprochen. Der hat gesagt, ich soll da mindestens 4 Predigten draus machen. Aber das schaffe ich nicht, wenn wir dieses Jahr noch durch den Römerbrief durchkommen wollen. Deshalb heute ein sehr langer Bibeltext und wir werden uns nicht jeden einzelnen Vers da im Detail anschauen können, sondern eben nur einzelne Verse detaillierter. Aber ich möchte uns doch am Anfang den roten Faden durch diese lange Bibelstelle zeigen, wie Paulus hier argumentiert zu diesem Thema Freiheit der Kinder Gottes. Es beginnt am Anfang, ich lese uns aus Kapitel 7, die Verse 1 und 6. Liebe Freunde, die ihr mit dem Gesetz vertraut seid, wisst ihr nicht, dass das Gesetz für einen Menschen nur gilt, solange er lebt? Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher durch die Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Paulus erknüpft hier an das, was er in Kapitel 6 gesagt hatte. Und das war das Letzte, was wir uns angeschaut haben. In unserer Reihe aus dem Römerbrief an Ostern habe ich darüber gepredigt, über dieses neue Leben, was Gott uns schenkt. Wer sich zu Jesus bekennt, wer sich bekehrt, wer zum Glauben kommt, wer also seine Schuld bekennt und Vergebung von Gott erfährt, der wird mit dem Tod von Jesus verbunden. Nicht nur mit seinem Tod, sondern genauso auch mit seiner Auferstehung, weil Gott uns neues Leben schenkt. Das heißt, das alte Leben ist mit Jesus gestorben und er schenkt uns ein neues Leben. Und jetzt hier in diesem Kapitel 7 führt Paulus an, was es heißt, was dieses neue Leben bedeutet und wie unser Verhältnis jetzt zu dem Gesetz ist. Und Paulus, er vergleicht es in diesen Versen wie bei einem Ehepaar. So wie ein Ehepaar durch das Gesetz aneinander gebunden ist, und zwar zu ihren Lebzeiten, also solange sie leben, eben bis der Tod sie scheidet, so ist es auch mit den Christen. Im alten Leben, da waren sie verbunden, unter der Macht des Gesetzes gestellt, aber durch die Bekehrung sind sie diesem alten Leben gestorben, das ist Vergangenheit, und deshalb befreit, losgelöst von diesem Gesetz. Das ist das neue Leben, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn wir frei sind von diesem Gesetz, in welchem Verhältnis stehen wir dann zu diesem Gesetz? Was ist mit diesen Gesetzen? Welche Bedeutung haben sie nach heute? Ich lese uns dazu Vers 7. Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig, aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus sagt also, ja, wir sind frei von dem Gesetz, losgelöst von dem Gesetz, aber es ist immer noch notwendig, es ist nötig, weil wir durch das Gesetz, durch die Gebote Gottes eben erst erkennen, dass wir selber Sünder sind und dass wir Gott um die Rettung brauchen. Paulus führt dieses Beispiel des Begehrens an. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, eine andere Frau zu begehren oder neidisch zu sein auf Dinge, wenn es das Gesetz mir nicht sagen würde. Das Gesetz ist nicht an sich schlecht, sagt Paulus. Man kann schnell zu dem Gedanken kommen, ja, wenn das Gesetz mich versucht und ich dadurch zum Sünder werde, ist das Gesetz dann eigentlich schlecht? Und Paulus sagt, nein, es ist nicht schlecht an sich, aber der Teufel benutzt es, damit etwas Schlechtes daraus entsteht. Der Teufel benutzt es, damit wir das Gesetz missverstehen, falsch verstehen. So ist es von Anfang an gewesen. Am Anfang dort, als die Schlange Adam und Eva versucht, Gott hatte sich ein gutes Gebot ausgedacht. Ihr dürft von allem essen, nur von diesem einen Baum nicht. Es war ein gutes Gebot Gottes, das zum Leben führt. Und der Teufel hat es verdreht, sodass dieses Gebot als etwas Schlechtes wahrgenommen wurde und es wurde zur tödlichen Versuchung. Das Gebot Gottes, das Gesetz, es bleibt gut, es bleibt richtig, es bleibt der Wille Gottes. Aber wenn ich mit Jesus lebe, dann ist das Gesetz keine Forderung mehr, die an mich gerichtet ist, sondern es ist mir eine Hilfestellung. Es ist ein Ratschlag, es sind Lebensregeln, es sind Orientierungen, die mir helfen, als Christ zu leben als der, der die Rettung vollkommen geschenkt bekommen hat. Und dann nimmt Paulus uns mit hinein eben in dieses Dilemma, das er erlebt mit diesem Gesetz. Vers 23. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Das ist das menschliche Dilemma, in dem wir stecken. Ich will das eine und tue das andere. Ich will das Gute und tue doch das Böse. Das werden wir uns gleich im Detail nochmal anschauen. Paulus, er endet dieses Kapitel mit einem großen Seufzen, mit einer großen Verzweiflung. Ich, elender Mensch. Und ich kann diesen Gedanken von Paulus verstehen. Es ist doch wirklich zum Verzweifeln, wenn wir immer und immer wieder an den gleichen Punkten scheitern. Paulus bleibt aber nicht an diesem Punkt stehen, sondern die frohe Botschaft des Evangeliums, stellvertretend hier aus Kapitel 8, der erste Vers. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das ist die große Gewissheit, das ist die Zusage, der Zuspruch, der uns gilt. Es gibt keine Verurteilung mehr, weil Jesus alle Schuld bezahlt hat, weil er die Verurteilung für uns getragen hat, weil er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Das ist frohe Botschaft. Das ist das Angebot, was Gott jedem von uns macht. Und dann noch Vers 12 und 15. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, frei vom Gesetz. Das heißt, wir sind frei, wir können einen Sieg erringen in diesem täglichen Kampf gegen die Sünde. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der rote Faden, das ist das, wie Paulus hier in diesen Kapiteln argumentiert. Wir gehen ein bisschen rein in Detail und schauen uns drei Punkte genauer an. Das menschliche Dilemma, nicht das zu tun, was ich eigentlich will. Ich lese uns die Verse 14 bis 17. Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Paulus, er spricht dir ganz offen, er spricht ganz ehrlich, er erzählt einfach von seinen Erfahrungen. Und mir wird Paulus an dieser Stelle echt sympathisch, weil er nicht der große Lehrer ist, der von oben herab redet und der sagt, wie es sein soll und der Vorgaben macht, der die Messlatte irgendwo ganz hoch anlegt, sondern er erzählt von sich, von seinen Herausforderungen, von seiner Erfahrung, wie es ihm geht. Die spannende Frage, die an dieser Stelle diskutiert wird, ist, spricht Paulus als Christ hier im Rückblick über seine Zeit als Pharisäer, wie er damals gelebt hat, oder spricht auch von jetzt, von seinen gegenwärtigen Erfahrungen als Christ? Da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen, zum Beispiel Origenes oder Wesley, die sagen, Paulus redet hier ausschließlich von seiner Erfahrung in der Vergangenheit, als er Pharisäer war. Andere, die Reformatoren, Luther und Calvin, sie sagen, nein, Paulus redet hier von seiner Erfahrung als Christ. Ich würde sagen, Paulus redet von beidem. Also er redet von seiner Erfahrung, die er als Pharisäer gemacht hat, wo er sich angestrengt hat, die Gebote zu halten und gescheitert ist. Aber er redet auch von seinen Erfahrungen, die er jetzt als Christ macht. Zumindest deckt es sich mit meinen Erfahrungen. Ich begreife mich selbst nicht. Wie kann das sein? Obwohl ich doch zu Gott gehöre, obwohl ich ihm gehorsam sein möchte, obwohl ich die Gebote verstehe und ich finde, sie sind gut und richtig, trotzdem sündige ich immer wieder. Ich weiß, dass es eigentlich falsch ist. Ich weiß, dass es mir und anderen schadet und ich tue es trotzdem. Irgendwie komme ich da nicht raus. Ich kann mir selber nicht helfen. Ist klar, dass Paulus das im Rückblick sagen kann, für seine Zeit, als er als Pharisäer gelebt hat, als er diese frommen Bemühungen unternommen hat, sich zu retten, die Rettung zu erlangen, dadurch, dass er alle Gebote bis aufs Detail einhält. Aber wenn Paulus hier nur von seiner Vergangenheit reden würde, dann müsste er irgendwann sagen, so, aber jetzt für mich als Christ, jetzt ist alles anders, jetzt mache ich diese Erfahrung nicht mehr. Guck mal, wie gut ich jetzt leben kann, jetzt passiert mir das nicht mehr. Aber es gibt keine Stelle, wo Paulus das sagen würde. Vielmehr sagt Paulus, da ist diese doppelte Gesetzmäßigkeit. Und die gilt für mich als Mensch, solange ich eben als Mensch auf dieser Erde lebe. Verse 21 bis 24. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Eine doppelte Gesetzmäßigkeit, die in Paulus, die er bei sich wahrnimmt und die, glaube ich, für uns alle gilt. Es ist Wahrheit, es ist Wirklichkeit. Als Christen sind wir frei vom Gesetz. Jesus hat uns frei gemacht. Das ist Wahrheit, das ist Wirklichkeit, aber das ist keine Sicherheit. Solange ich als Mensch auf dieser Erde lebe, bin ich in diesem ständigen Kampf, weil das Alte, das Fleischliche eben noch da ist und weil es kämpft, weil es nicht einfach aufgibt, es immer wieder versucht, die Oberhand zu gewinnen. Weil die Sünde, das Sündliche, das Fleischliche, das Versuchbare eben noch da ist. Wenn das also auch in deinem Leben so ist, wenn es auch deine Erfahrung ist, dann möchte ich dir zusagen, du musst dich deshalb nicht schämen. Du musst deshalb nicht denken, alle anderen sind besser als du, nur du bist so, nur dir geht es so. Das kann der Teufel wieder ganz schnell als Angriffsfläche benutzen und kann uns echt so ein schlechtes Gewissen einreden, dass wir nachher da enden so schlecht von uns denken, dass das Christsein wirklich nur noch geprägt ist von schlechtem Gewissen, dass es nur noch Kampf und Krampf ist. Dass es eben nicht die Freiheit ist, die Gott uns schenken möchte. Ich möchte das, was Paulus hier sagt, nicht als Ausrede verstehen, sondern als Tatsachenbeschreibung. Ich möchte es nicht irgendwie für mich als Entschuldigung herannehmen, sondern es ist vielmehr ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das ich auch als erfahrener, als reifer Christ sagen kann, dass ich immer mehr erkenne, dass ich Sünder bin und dass ich Sünder bleibe, dass ich immer wieder versag. Und ja, das ist echt zum Verzweifeln. Aber je mehr ich in die Nähe Gottes komme umso mehr er mir groß wirkt, umso mehr werde ich mir einfach auch bewusst, wie klein ich bin, wie schwach ich bin, dass ich Sünder bin, dass ich unvollkommen bin. Solange ich Mensch bin, solange wir Menschen sind, bleiben wir in diesem Dilemma, stecken wir in diesem Dilemma, dass wir uns in diesem Kampf befinden, in dieser Spannung befinden zwischen dem, was Gott uns am Neuen schenkt, was Wahrheit ist, was Wirklichkeit ist, aber eben auch dem Alten, das da kämpft, das wieder die Oberhand gewinnen möchte. Das bleibt meine Erfahrung, das ist die Erfahrung von Paulus und da kommen wir nicht heraus. Die Frage für mich ist, wo ist jetzt aber doch der Unterschied? Woran steckt der Unterschied zwischen dem alten Leben ohne Jesus und jetzt meinem neuen Leben mit Jesus, wenn die Erfahrung des Versagens doch die gleiche ist? Der Unterschied, das ist eine Gewissheit. Die Gewissheit des Glaubens, dass es keine Verurteilung mehr gibt. Ich lese ab Vers 25. Paulus hatte gesagt, wer wird mich befreien? Ich, elender Mensch. Und dann sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Ja, es stimmt und es ändert sich nicht. Wir bleiben Sünder, immer wieder sündigen wir. Täglich brauchen wir Vergebung. Täglich mache ich mir dadurch aber auch bewusst, dass ich allein aus Gnade, aus Liebe gerettet bin, dass es ein Geschenk Gottes ist. Der Unterschied zu früher, der Unterschied zum Leben ohne Jesus ist, meine Schuld, mein Versagen jetzt führt nicht mehr zu Verurteilung. Es führt nicht mehr zu Verurteilung, denn Jesus hat alle meine Schuld getragen. Er hat für alles bezahlt. Es gilt, ich bin befreit. Ich gehöre jetzt zu Gott. Ich bin sein Kind, nicht mehr unter der Macht der Sünde. Ich muss mich also nicht fürchten, dass ich im Gericht Gottes, das für uns alle Menschen kommt, verurteilt werde. Weil da ist keiner mehr, der mich anklagen kann. Da ist keine Schuld mehr. Jesus hat sie bezahlt. Ich bin freigesprochen. Der Zorn Gottes, er liegt nicht mehr auf mir. Er gilt mir nicht mehr. Auch wenn meine Erfahrung, dass ich immer noch versage, die gleiche ist wie früher, gibt es diesen entscheidenden Unterschied. Habe ich diese Gewissheit im Glauben, ich werde nicht mehr verurteilt. Das Gesetz, es konnte die Menschen nicht retten. Weil jeder in seinem Leben an irgendeinem Punkt irgendwo versagt. Deshalb hat Gott Jesus gesandt, in diese Welt geschickt, der ohne Sünde war. Weil er ohne Sünde war, deshalb konnte er alle Schuld dieser Welt tragen, auf sich nehmen. Die Verurteilung, die wir eigentlich bekommen sollten, den Tod, hat er für uns getragen. Und dafür hat er uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und diese Erfüllung schenkt er uns. Der Forderung des Gesetzes ist damit Genüge getan. Und es ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, die Rettung, unsere Rettung, geschieht nicht am Gesetz Gottes vorbei. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, dass es keine Gültigkeit mehr hat. Er ist gekommen, es zu erfüllen, es für uns zu erfüllen. Die gerechte Forderung des Gesetzes, also der Tod, hat er getragen und damit erfüllt. Das hat Gott für uns getan, weil wir nicht imstande sind, es selber zu leisten. Er hat es voll und ganz getan und deshalb habe ich auch Gewissheit, weil Gott es für mich getan hat. Darin liegt meine Gewissheit. Es ist sein Werk, das ich einfach nur annehmen darf. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Gewissheit? Hast du diese Gewissheit in deinem Glauben? Ohne Wenn und Aber, ohne auch nur das kleinste vielleicht, dass es keine Verurteilung mehr für dich gibt, dass du Kind Gottes bist, dass der Heilige Geist in dir lebt. Denn das ist ganz klar, wenn Jesus uns frei gemacht hat, wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir Kinder Gottes und dann haben wir den Heiligen Geist. Wenn ich unsere Welt beobachte, wenn ich Gemeinden beobachte, wenn ich mein Leben beobachte, dann denke ich manchmal, dass so viel Not, so viel Angst, so viel Selbstzweifel, ja so viel Ohnmacht in meinem Leben daher kommt, dass ich mir dessen nicht sicher bin. Dass ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich daran zweifle, habe ich wirklich den Heiligen Geist, bin ich wirklich Christ? Es ist absolute, objektive Feststellung, die Paulus hier macht. Unabhängig davon, was ich erlebe, wie meine Erfahrungen sind, unabhängig, ob ich es gerade fühle oder nicht, wenn ich Jesus um Vergebung meiner Schuld gebeten habe, dann bin ich sein, dann gehöre ich zu ihm, dann bin ich Kind Gottes und dann habe ich den Heiligen Geist. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Das gibt es nicht. Ich kann nicht Christ sein und den Heiligen Geist nicht haben. Deshalb mache ich uns Mut. Wir sollten viel entschlossener, mit viel mehr Glauben und viel mehr Vertrauen an dieser Wahrheit, an dieser Gewissheit festhalten. Ich bin Kind Gottes. Es gibt keine Verurteilung mehr. Der Heilige Geist lebt in mir. Das ist Wahrheit, das ist Wirklichkeit. Und die ist vollkommen anders zum früheren Erleben, auch wenn meine Erfahrung des Versagens immer noch die gleiche ist. Das ist Wahrheit, es gibt keine Verurteilung mehr. Jetzt stellt sich die Frage aber in die Zukunft gerichtet, muss es mit meinen Erfahrungen immer gleich bleiben? Oder gibt es auch in meiner Erfahrung einen Unterschied? Ändert sich vielleicht im Laufe der Zeit etwas, wenn ich mich von Gottes Geist leiten lasse? Und das ist mein dritter Gedanke, die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist das, dass wir siegen. Dass wir siegen können, nicht aus eigener Kraft heraus, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese uns die Verse 12 bis 17. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Paulus sagt, liebe Brüder, und wir merken, wie herzlich er an dieser Stelle wird, wie eng er verbunden sich fühlt, wie er kämpft um seine Glaubensgeschwister. Wie wichtig ihm dieser Punkt ist, klarzumachen, weil er selber an diesem Punkt so eine große Freiheit erfahren hat. Wir müssen uns das vorstellen, wie er als Pharisäer so ein Eiferer für das Gesetz gewesen ist. Und jetzt hat er so eine große Freiheit erfahren. Der Unterschied zu früher, das, was sich an unserer Erfahrung ändern kann, ist die Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit vom Gesetz heißt Freiheit von diesem Zwang, diesen Begierden, diesem Gesetz, diesen Versuchungen zu erliegen. Wir sind nicht mehr gezwungen, sagt Paulus, nicht mehr gezwungen, uns von diesen Begierden beherrschen zu lassen. Freiheit vom Gesetz, das könnte man ja auch falsch verstehen. Freiheit vom Gesetz heißt völlig losgelöst von allen Bindungen. Jetzt kann ich tun und lassen, was ich möchte. Paulus sagt, nein, das wäre falsch verstandene Freiheit. Wir sind befreit vom Gesetz, aber jetzt unter der Herrschaft Jesu. Er ist mein Herr. Und das Gebot und das Gesetz bleibt der Wille Gottes. Wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich immer wieder an dem Punkt, dass ich frustriert bin, weil ich bei mir selber oft diese Veränderung so wenig wahrnehme. Weil ich diesen Wechsel von dem Alten zu dem Neuen so wenig wahrnehmen, weil ich manchmal immer noch das Gefühl habe, Mensch, ich bin so von der Sünde bestimmt. Ich bin vielleicht noch mehr mit der Sünde verheiratet als mit dem Heiligen Geist. Das prägt mich noch mehr als das, dass Gott mich prägt. Und ich frage mich, an was liegt es? Ich habe den Eindruck, ganz oft liegt es daran, dass ich es selber schaffen möchte. Dass ich selber besser leben möchte. In diesem Text, in diesen Versen in Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 17, da wird der Heilige Geist 17 Mal erwähnt. 17 Mal kommt der Heilige Geist hier vor und das ist für mich der Schlüssel. In diesen Versen geht es darum, was der Heilige Geist verändern möchte, was er in uns bewirken möchte. Heute, wenn es um das Thema des Heiligen Geistes geht, in vielen Gemeinden, dann geht es in erster Linie um die Geistesgaben und dann werden die in den Mittelpunkt gestellt, was der Heilige Geist wirkt. Und nur wenn diese Geistesgaben in deinem Leben sichtbar sind, dann hast du den Heiligen Geist. Dieser Bibeltext sagt für mich ganz zentral, was der Heilige Geist in erster Linie und schwerpunktmäßig in unserem Leben bewirken möchte. Er möchte uns nämlich den Sieg schenken in diesem Kampf, in dem wir unser Leben lang stehen, in dem Kampf gegen die Sünde. Wir können in diesem Kampf siegen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte es mal so sagen, Gehorsam ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Vielleicht sogar die erste, wichtigste Gabe des Heiligen Geistes. Gehorsam, weil der Heilige Geist mich ermahnt, weil er mich erinnert an den Willen Gottes, weil er mich immer wieder ermutigt und mir die Kraft schenkt, das auch zu tun. Paulus hatte es festgestellt, aus eigener Kraft kann ich das nicht und das ist meine Erfahrung. Aus eigener Kraft scheitere ich immer wieder. Aber jetzt haben wir eben andere Voraussetzungen, neue Voraussetzungen. Wir müssen diesen Kampf nicht alleine gewinnen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist soll uns leiten. Das heißt, wir müssen ihn immer mehr für uns in Anspruch nehmen, ihm immer mehr diesen Platz geben, dass er wirken kann in uns. Er ist da, er lebt in uns. Aber wir können ihn auch dämpfen, zur Seite drängen. Er soll zur Entfaltung kommen. Diesen Kampf gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen die Begierde, die können wir gewinnen. Mit den Waffen des Heiligen Geistes. Und das ist eine gewaltige Kraft. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die da in uns lebt. Was heißt es also, dass der Heilige Geist uns regiert? Was heißt es, von ihm regiert zu werden? Paulus, der sagt hier, dass wir uns immer wieder von den bösen Taten abwenden. Abwenden, Luther hat hier übersetzt, dass wir es töten. Das Alte, die bösen Taten, die Begierden töten. Wörtlich heißt es, sie im Keim zu ersticken. Im Keim ersticken, also dem nicht nachzugeben, weil sich unser Leben als Christ eben bewährt. Darin auch zeigt, dass wir uns ständig immer wieder neu abwenden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht mehr dieser alte vergebliche Kampf, den wir früher gekämpft haben, weil wir dieser Macht des Bösen nicht allein gegenüberstehen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch das Gebet, durch das Hören auf Gottes Wort, durch die Gemeinschaft der Geschwister können wir in diesem Kampf bestehen. Die Verbform von diesem Abwenden macht deutlich, dass es ein wiederholtes Abwenden ist. Dass es nichts ist, was ich einmal für mich entscheide und dann hat es sich erledigt. Nein, es ist wiederholt. Immer wieder. Täglich muss ich es praktizieren. Mich immer wieder neu dazu entscheiden, mich abzuwenden von diesen Begierden. Kind Gottes zu sein, mit dem Heiligen Geist zu leben, heißt nicht, dass dieser Kampf gegen das Alte, gegen das Böse zum Ende gekommen ist. Nein, mit dem Heiligen Geist leben heißt, dass ich die Möglichkeit in diesem Kampf habe zu siegen. Das kann ich jetzt nicht, weil ich jetzt den größeren Willen habe als früher. Das kann ich jetzt nicht, weil ich mich jetzt mehr anstrenge als früher. Nein, es geht allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist ist es mir möglich, eine Begierde, die in mir hochkommt, im Keim zu ersticken, ihr nicht nachzugehen. Das heißt, die Gebote Gottes, seine Gesetze, die kann ich halten. Das ist möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus, er macht es ganz klar, ganz deutlich. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir Gottes Kinder, dann haben wir den Heiligen Geist. Und deshalb ermahnt er uns und sagt, verhaltet euch nicht länger wie ängstliche Sklaven. Wir müssen keine Angst haben. davor, immer wieder neu zu versagen, sondern das, was unser Selbstverständnis sein soll, ist, ich bin nicht mehr Sklave, ich bin Kind Gottes. Und auch wenn der Teufel immer wieder versucht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn er immer wieder meine Sünde auf den Tisch bringt, wenn er mich hineinzwängt in Selbstvorwürfe, wenn schlechte Gedanken hochkommen, dann soll das mein Gedanke sein. Ich bin nicht mehr Sklave, ich bin frei, ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes geworden. Hier steckt eine andere Verbform dahinter. Nicht ein immer wieder muss ich's werden, sondern hier sagt Paulus, das ist ein für alle Mal geschehen. Durch das Wort, durch die Verbform, die Paulus hier verwendet, macht er deutlich, das ist ein einmaliges Geschehen und von da an gilt es. Hat es Gültigkeit? Ist es Wirklichkeit in meinem Leben? Ich bin Kind Gottes geworden. Und dadurch haben wir auch dieses Erbe bekommen, den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns unterstützt auf diesem Weg, der uns erinnert, dass wir Kinder Gottes sind, der es uns schenkt, dass wir nicht ängstliche Sklaven sind, sondern Gott mit Papa, Vater anreden dürfen. Gottes Geist in uns. Wir sind Kinder Gottes. Diese Gewissheit zu haben. Es ist und bleibt meine Erfahrung in meinem Leben, dass ich immer wieder scheitere. Aber daran muss ich nicht verzweifeln. Weil das ist die Zusage, die Gott uns macht. Wenn wir zu ihm gehören, dann werden wir nicht verurteilt. Jesus hat all unsere Schuld bezahlt. Wir sind frei. Wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Das heißt, wir sind frei. Wir müssen den Begierden, diesen Zwängen nicht mehr nachgeben. Trotzdem stehen wir täglich in diesem Kampf. Aber nicht allein. Dieser Kampf ist nicht aussichtslos. Denn die Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist lebt in uns. Geben wir ihm immer mehr Raum. Amen.